Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Altageflüster. Ich bin Dominik, ich habe heute den Henning mit dabei. Hallo Henning.
Hallo Dominik.
Henning kennt ihr schon aus der letzten Folge und habt ihn in dieser Folge wahrscheinlich auch wieder erwartet, aber nicht ganz so in diesem Setting, wie wir jetzt hier sind. Das hat damit auf sich, dass wir das so als kleine Zwischenfolge zum Ostern machen und die anderen Folgen nachträglich danach und nach kommen. Also dein Input ist nicht verloren, kommt noch. Henning, wie geht's dir, Henning?
Mir geht es gut. Ich bin aufgeregt wegen der Osternacht, die gleich ansteht. Wir haben ja jetzt schon in der Kirche ein bisschen was aufgebaut und jetzt auch die letzten Tage, Gründonnerstag, Karfreitag, schon ein bisschen was geschafft. Das heißt, viel liegt hinter uns, aber der wichtigste Termin liegt ja noch jetzt vor uns.
Genau, für die ZuhörerInnen und ZuschauerInnen, wir nehmen gerade um 17 Uhr an Ostersamstag auf.
Karsamstag
auf. Sind also drei Stunden von der Messe entfernt. Haben, wie Henning gerade sagte, so das meiste schon oder ein Teil schon hinter uns, das Größte noch vor uns. Eine sehr aufregende Zeit. Was war denn für sich bisher so das Eindrucksvollste?
Also tatsächlich war für mich das Eindrucksvollste jetzt an grünen Donnerstag, als dann die Messe vorbei war. Und dann am Ende der Messe werden die Hostien, die noch übrig sind, werden dann in so einen großen Kelch getan. Und dann haben wir dann so eine kleine Prozession mit dem Kelch durch die Kirche gemacht, mit dem Allerheiligsten. Und dann ist das Allerheiligste dann zur Anbetung dann auf so einen kleinen Seitenaltar gestellt worden. Und das war richtig schön, so mit buntem Licht. Und also es war einfach so eine richtig schöne Atmosphäre und so eine richtig gute Stimmung. Das hat mir richtig gut gefallen.
Ja, ich finde, Atmosphäre trifft es, was Ostern angeht, ganz gut. Also ich habe das Gefühl, dieses Jahr Ostern ist nochmal, da spielt auch das Wetter irgendwie mit. Also das hat da ganz, ganz viel Impact. Wir hatten gestern ja unseren Kreuzweg, Karfreitag, hatten super Wetter, das war auch einfach schön. Und ich finde dieses Jahr Ostern nochmal irgendwie besonderer. Also ich kann es nicht noch an letztes Jahr Ostern erinnern, weil ich habe heute einen Artikel gelesen, letztes Jahr war noch Corona-Beschränkungen, konnte ich mich gar nicht so dran erinnern. Aber scheinbar war da auch noch kein richtiges freies Ostern.
Also ich muss gestehen, ich erinnere mich tatsächlich mehr an das Corona-Ostern. Mhm. Ich glaube, das hat sich einfach stärker bei mir eingebrannt. Da weiß ich noch, wie ich damals mit Pater und mit fast 4 Metern Abstand, wir beide zu zweit, haben Osternacht gefeiert in der leeren Kirche. Also das war schon eigenartig. Und irgendwie überlagert das so meine Erinnerungen an Ostern letztes Jahr. Deswegen, da geht ein bisschen was durcheinander jetzt noch nach Corona, habe ich das Gefühl.
Ah, von wem ging das aus damals mit der Osternacht?
Das war, da gab es ja damals diese Osterruhe, die da politisch im Gespräch war. Und da sind dann die ganzen liturgischen Veranstaltungen auf ein absolutes Minimum zurückgefahren worden. Und die Osternacht ist ja dann aber trotzdem gefeiert worden hier in Wessum. Mhm. Nur eben ohne Gemeinde und damit aber noch tatsächlich irgendwie, symbolisch Gemeinde anwesend ist, war ich dann als Messdiener dann mit Pater zusammen in der Kirche.
Das heißt, es wurde, ich habe das gar nicht mehr so in Erinnerung, aber das heißt, es wurde wirklich vom Grundkonzept her, hätte Pater allein die Osternacht gefeiert?
Ja.
Okay. Die anderen Messen wären aber dann auch alleine oder nur die Osternacht? Weil das, also ich habe das gar nicht mehr so in Erinnerung.
Ich meine mich zu erinnern, dass es tatsächlich nur die Osternacht gewesen ist.
Und worauf freust du dich noch am meisten an diesem Osterfest?
Also ich muss ja sagen, ich bin sowieso immer besonders hyped für das Exultet. Das ist das große Osterlob. Das ist das wird jedes Jahr in der Osternacht direkt am Anfang gesungen, wenn dann die Osterkerze feierlich in die Kirche getragen wird. Und das ist für mich einfach, das ist so ein richtiger Gänsehautmoment, weil da wird einfach die gesamte Geschichte vom Anfang der Schöpfung von Adam und dem Fall der Menschen über Jesus Christus, die Menschwerdung, sein Tod und dann eben die glorreiche Auferstehung an Ostern, das wird da besungen und das ist für mich ist das einfach so ein richtiger Gänsehaut-Moment. Mhm. Also da freue ich mich jetzt richtig drauf. Die Kirche ist noch dunkel, nur die Osterkerzen ja. brennen und dann wird das Exultet gesungen. Also da kriege ich, allein wenn ich ja jetzt schon von rede, kriege ich da gleich Gänsehaut.
Ja, für mich ist es auch in der Osternacht, aber dieser Punkt später zum Gloria, wo dann wirklich das ganze Licht angeht und die Orgel wieder und überall, also das ist wirklich, finde ich, vom Vibe, von der Stimmung wirklich auch dieses Gefühl von, okay, Auferstehung. Und ich finde, das bräuchten wir eigentlich auch noch öfter im Kirchenjahr, dass man wirklich auch diese gesamte Stimmung einmal mitnimmt.
Wobei ich glaube natürlich, dass das jetzt so rauskommt, hängt natürlich auch damit zusammen, dass man das natürlich nicht so häufig macht. Also
ja, okay.
Ich glaube, da muss man sagen, das Seltene macht das natürlich dann auch schon besonders. Also wir haben ja jetzt zum Beispiel auch an Gründonnerstag diese Klappern, die wir da benutzt haben. Und wenn wir die einfach, viermal im Jahr, dann ist irgendwie dieser Effekt, dieses Besondere ist dann auch irgendwie weg. Also
man muss ja nicht jedes Mal das Licht anmachen. Man könnte ja auch mal, weiß nicht, zu in den Christmetten irgendwas Neues einführen oder so. Also dass man die Stimmung auch wirklich, weil, also wir haben ja häufig dieses, ist eine einfache große Messe. Also gerade wenn wir das Messe dienen, irgendwie erklären und vorher mit den Kindern drüber reden, dann ist es ja immer, ja, ist einfach eine große Messe mit der kleinen Besonderheit. Und in der Osternacht hast du ja nochmal richtig was zu erklären. Und dann Licht und dann müssen wir das und das machen. Und so war es dann nochmal so.
Das, ich habe ja jetzt dieses Jahr an Weihnachten habe ich dann auch wieder versucht, mit Pater zusammen hier in Wessum, das ein bisschen nochmal rauszukitzeln. Da haben wir ja die Krippe haben wir dieses Jahr vor dem Altar aufgebaut und hatten dann auch erst so eine ganz dunkle Beleuchtung und Pater kam dann mit dem Jesuskind dann auf dem Arm in die Kirche und hat dann das Kind in die Krippe gelegt und dann haben wir das Licht angemacht. Also das war halt auch schon auch wieder so eine, ich sag mal sowas, ja. Wo man so ein bisschen mit so Effekten arbeiten kann.
Ja, und ich glaube, das kommt auch dann nach und nach immer besser in den Gemeinden an. Also wir hatten es ja jetzt Gründonnerstag auch, dass wir die Strahler benutzt haben. Also wir haben in der Gemeinde so kleine Lightspots, die haben wir einfach ganz basic aufgestellt. Und du sagst ja, da gab es super Feedback. Also auch aus...
Ja, ich habe tatsächlich jetzt an Karfreitag noch mit Leuten gesprochen. Die waren tatsächlich alle super begeistert, einfach von dieser Atmosphäre, die dieses Licht macht. Und deswegen finde ich das auch einfach so wichtig, dass man diese Möglichkeiten nutzt, weil dafür sind diese Strahler ja angeschafft worden und nicht dafür, dass sie immer in diesem Koffer sitzen und aufladen, ja. Sondern das macht ja dann schon Sinn, dass man die mal so mit Sinn und Verstand dann auch gebraucht. Und deswegen bin ich schon auch gleich, wenn es jetzt gleich richtig dunkel wird, bin ich mal gespannt, wie das dann jetzt gleich auch in der Osternacht wirkt, wenn wir die Strahler da zum Gloria dann einschalten.
Ja, wenn es denn alles toll klappt, aber... Ja.
Anna, wir vertrauen auf dich, dass das gleich gut klappt.
Vierte Wand durchbrochen. Was ist, jetzt sind wir ja schon am Osterfest und wenn wir jetzt mal auf die letzten Tage, Wochen zurückblicken, hast du dieses Jahr auch was gefastet?
Ja, ich habe tatsächlich das, was ich jetzt schon seit ein paar Jahren mache, auf Fleisch gefastet und auf Alkohol. Und gerade Fleisch, das fällt mir halt wirklich unfassbar schwierig. Weil ich merke immer, wenn ich dann auch, also hier in Wessum, wir haben eine Pizzeria direkt an der Kirche und dann riecht man einfach diesen Geruch von Pizza Salami oder wenn man hier bei Nivert vorbeikommt und da werden gerade Schnitzel gebraten, da denkt man, boah, das ist, also es ist für mich, ich esse wirklich sehr, sehr gerne Fleisch und das war also wirklich schon auch anstrengend jetzt, diese Fastenzeit.
Aber du sagst, du machst jetzt schon, also schon ein paar Jahre jetzt,
dass
du
wieder sagst, seitdem ich in Münster angefangen habe zu studieren, bin ich halt dazu übergegangen, nicht mehr so wie früher etwas kindlich Süßigkeiten und irgendwie Computer, sondern halt schon was, weil ich esse halt einfach keine Süßigkeiten. Und deswegen wäre das natürlich, wie sagen doch manche unserer Messdiener-Kinder immer, ja, ich faste auf Hausaufgaben. Ja. Ach so, das ist ein großer Verlust für dich. Ich merke das. Also ich habe mir da schon was überlegt, was mir auch einfach schwerfällt, damit ich, also es geht ja auch einfach darum, wirklich zu verzichten auf was, was einem wichtig ist, um sich nochmal da neu auszurichten, die Prioritäten nochmal neu zu ordnen und zu schauen, was ist eigentlich wirklich wichtig im Leben.
Ich habe es dieses Jahr jetzt zum zweiten Mal gemacht, dass ich so ein bisschen versucht habe, das Fasten mit was zu verbinden, was auch so meiner Mental Health vielleicht besser tut. Und das ist ganz gezielt auf Social Media in Teilen zu verzichten, also gerade auf Instagram, weil ich da einfach merke, so Instagram, TikTok, dieses Doom-Scrollen, um da mal, also dieses einfach endlos wisch, wisch, wisch und eigentlich hat es nichts auf Haken. Und das klappt auch eigentlich, aber man merkt immer trotzdem nochmal, wie man diesen Impuls hat, da wieder drauf einzusteigen. Ich habe es im letzten Jahr aber tatsächlich auch noch länger als die Fastenzeit durchgehalten. Ich denke mal, das wird jetzt auch wieder der Fall sein, weil ganz ehrlich, irgendwie braucht man es ja doch nicht.
Ich habe das tatsächlich heute Morgen noch wieder gemerkt. Da habe ich dann einfach so die Nachrichten-Headlines durchgescrollt und sah dann nur so Luftabwehr in Polen aktiv und habe dann noch wieder irgendwas, deutsches Gesundheitssystem läuft auf letzter Rille, wo ich so dachte, man muss sich nicht eigentlich immer selber auch so runterziehen. Das ist ein großer Fehler.
Ja, aber ich finde, also gerade das auch, wie du es jetzt ansprichst mit Nachrichten, man guckt ja nur noch durch die Headlines, man hat ja so ein Angebot an Nachrichten auf dem Handy, Tageszeitung, irgendwo im TV, man kann ja diese Nachrichten gar nicht mehr alle verarbeiten. Und ich glaube, das ist auch gerade das Problem mit diesem tiefergehenden Blick da rein. Aber bevor wir da jetzt mit einem tiefergehenden Blick drauf eingehen, wollte ich nochmal auf die Fastenzeit zu sprechen kommen, weil ich habe das Gefühl, ich habe ja dieses Jahr mein erstes Studienjahr gehabt oder erstes Mal Fastenzeit überschneidend mit den Semesterferien gehabt. Und das war für mich was völlig anderes, weil ich bin aus diesem Stress der Uni-Zeit rausgekommen und hatte dann wirklich frei, in Anführungszeichen, also klar, arbeiten und lernen etc., aber keine Pflichttermine und dann aber dabei gleichzeitig so die Fastenzeit. Und das hatte dieses ganze Thema nochmal ganz neu für mich aufgemacht, weil man dann so diese Möglichkeit hatte, okay, jetzt versuche ich mich damit auseinanderzusetzen, was möchte ich, weil sonst hatte man ja immer seinen Alltag. Es ging von Alltag zu Alltag. Wie war das für dich damals? Du sagtest ja, du hast erstes Mal im ersten Studienjahr angefangen, auf Fleisch zu verzichten. Hängt das auch damit zusammen?
Also man muss natürlich dazu sagen, ich war ja zu der Zeit im Priesterseminar, im Borromeum in Münster. Und die erste Fastenzeit, da war ich tatsächlich noch nicht in dem Sinne in Münster, sondern da war ich ja im Propedeutikum, also das ist quasi die Einführung, das Einführungssemester für Priesterseminaristen, bevor das Theologiestudium startet. Und wir waren gerade aus Israel zurückgekommen, also wir waren Aschermittwoch, das weiß ich noch, haben wir am See Genezareth gefeiert, im Kloster von den Benediktinern in Tabgha und haben da Aschermittwoch gefeiert, sind dann in der ersten Fastenwoche dann auch wieder nach Deutschland zurückgekommen und sind dann sofort in unser Pastoralpraktikum gestartet. Ich war also in meiner ersten Fastenzeit, wo ich von zu Hause weg war, war ich also in Kleve. Im Praktikum und da war das tatsächlich auch effektiv nicht schwierig, auf Fleisch zu verzichten, weil ich dann damals mit dem Kaplan da zusammen gewohnt habe und der war Vegetarier. Das heißt, es gab da ohnehin nur dann vegetarisches Essen, was wir zusammen gekocht haben, beziehungsweise was dann auch die Haushälterin dann alle drei Tage gekocht hat. Und dann war es natürlich schon so, für mich in dieser Fastenzeit, da war ich in so einer völlig anderen Situation jetzt auf einmal. Also ich kannte ja Messdienerarbeit zum Beispiel hier aus Wessum schon, aber in Kleve ging es dann auf einmal halt wirklich um, ich sage mal, ganz andere Aspekte. Also Erstkommunion, Katechese, Firmenkatechese, die ich da vorbereitet habe. Ich habe da meine ersten Gottesdienste vorbereitet, musste dann auch zum ersten Mal richtig zusehen, dass dann so Gruppenstunden richtig organisiert worden sind. Also für mich war das keine Zeit der Entschleunigung, sondern ich bin quasi da zum ersten Mal richtig mit, ich sag mal, pastoraler Arbeit dann konfrontiert worden. Und das war eigentlich eher eine Zeit der Herausforderung als eine Zeit der Entschleunigung. Dieses Glück, dass ich quasi dann mal ein paar Gänge runterschalten konnte, das hatte ich gar nicht. Und ich weiß noch, dass mein Praktikum damals geendet hat an Palmsonntag. Das, da weiß ich noch, da habe ich dann Palmsonntag in Kleve gefeiert und habe dann quasi, als die Fastenzeit dann mit der Heiligen Woche zu Ende ging, bin dann wieder dann nach Hause gefahren.
Macht man viele von diesen Praktika? Also ich fand das gerade spannend, dass du gesagt hast, Praktikum und dann wirklich auch bei dem jeweiligen Betreuer sag ich jetzt mal, lebend. Ist das so gängige Praxis, oder?
Also in Münster ist es so, du machst dieses Pastoralpraktikum, bevor du dein Studium beginnst, und hast dann aber tatsächlich in dem Sinne keinen weiteren pastoralen Einsatz bis nach dem Studium. Also du kannst natürlich immer auch in verschiedenen Gemeinden dich einbringen während des Studiums in Münster. Wir haben zum Beispiel ganz lange einen Seminaristen gehabt, der hat in einer Gemeinde in der Nähe von Münster hat er sich zusammen mit einem unserer Spirituale dann immer engagiert. Aber es ist jetzt nicht so wie zum Beispiel bei den Medizinern, die ja einfach regelmäßig diese Praktika haben, dass du einfach regelmäßig praktische Erfahrungen hast. Das hast du tatsächlich nicht. Also du startest quasi mit diesem Pastoralpraktikum, tauchst dann 5 Jahre ab und machst da dein Theologiestudium. Und wenn du damit fertig bist und dann deinen Abschluss gemacht hast, dann machst du danach dann noch ein ganzes Jahr, wo du dann in der Gemeinde bist als Pastoralpraktikant und machst dann da halt so Sachen wie Katechesen und bereitest dich dann quasi darauf vor, dass du dann eben schon dann in diese Gemeinde, wo du dann ein Jahr als, ich sag mal, pastoraler Mitarbeiter tätig gewesen bist, kommst du dann nämlich auch zurück als Diakon, um dann da nochmal dann Taufgespräche zu machen, Ehevorbereitungen, weil du ja dann als Diakon schon deine ersten Kinder taufen kannst und dann auch das erste Mal dann Ehen assistierst. Das heißt, du hast quasi wirklich 5 Jahre, wo du eigentlich gar nicht so viel Kontakt damit hast. Und dann, wenn das Studium vorbei ist, dann geht das eigentlich erst wieder richtig los. Und ich muss tatsächlich sagen, dass ich eigentlich das besser finde, so wie die Mediziner das machen, dass du immer so zwischendurch doch schon so auch Kontakt zur Praxis hast. Weil man muss ja schon sagen, als Priesteramtskandidat oder eben dann auch als Arzt, du bereitest dich ja schon eigentlich sehr spezifisch auf einen Beruf vor. Also es ist ja nicht so wie keine Ahnung, ich studiere jetzt Geschichtswissenschaften und habe vielleicht für mich schon überlegt, was ich später damit machen möchte. Aber das Studium, genau, führt dich ja gar nicht so spezifisch auf einen Beruf hin, wie das jetzt bei Medizinern oder bei Priesteramtskandidaten der Fall ist.
Genau, weil darauf wäre nämlich meine Frage auch zum einen, wie du es bewerten würdest, aber auch für die Formulaturen, also die Praktika im Medizinstudium, ist ja eigentlich auch vorgesehen, dass man bei den jeweiligen Ärzten, die man begleitet, zu Hause lebt. Hast du das irgendwie so gehabt oder gar nicht?
Also ich muss ja sagen, ich hatte das Glück, dass ich die Formulaturen, die ich bei Hausärzten und sowas gemacht habe, die habe ich alle hier in der Umgebung in Ahaus gemacht und habe deswegen einfach zu Hause gewohnt. Das heißt, das war dann ganz entspannt. Aber ich kenne tatsächlich eine Kommilitonin, die ist für ein Hausarztpraktikum nach Wuppertal gegangen und hat da bei dem Arzt dann tatsächlich zusammen da gewohnt, in so einem Gästezimmer. Und irgendwie, also das wäre mir dann doch etwas zu persönlich gewesen. Weil ich habe tatsächlich mit dem Praktikum in Kleve, habe ich da schon auch so einen direkten Vergleich, weil ich eben mit dem Kaplan damals zusammen gewohnt habe. Und also das war halt schon, also das muss menschlich dann auch einfach gut passen, weil du als, wenn du dann in so einer, ich sag mal, geistigen Wohngemeinschaft wohnst mit so einem anderen Priester und du betest zusammen und feierst zusammen Eucharistie, das muss einfach irgendwie zusammenpassen. Und also ich stelle mir das schon etwas eigenartig vor, wenn du dann da mit so einem Arzt dann irgendwie zusammenwohnst. Also das ist schon irgendwie.
Und du wohnst dann ja auch quasi in dem für den Zeitraum mit deinem Chef zusammen. Also
das, richtig.
Also du wirst ja irgendeiner Person zugeordnet, das muss ja dann erstmal irgendwie matchen, also auch rein von den Charakteren. Und dann ist es ja auch immer noch diese untergeordnete Position, in der du eigentlich bist, und dass du versuchst da, also weil es ja am Ende irgendwie auf eine Note oder zumindest auf eine Bewertung in irgendeiner Form.
Ja, also die Formulaturen werden ja nicht benotet. Die sind ja quasi teilgenommen und dann erfolgreich teilgenommen. Wobei da erfolgreich vor allem bedeutet 30 Tage anwesend gewesen. Das ist ja immer das, was das Landesprüfungsamt vor allem interessiert, dass man 30 Tage da anwesend war. Und ich muss tatsächlich sagen, die Formulaturen, die ich gemacht habe, also da hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass das irgendwie meine Chefs gewesen sind, sondern du kamst da rein und warst eigentlich dann auch innerhalb der ersten 2-3 Minuten mit den Leuten, die dich da betreut haben, auf du und du. Okay. Und also das waren wirklich immer sehr herzliche, sehr kollegiale Konstellationen, in denen ich gewesen bin. Also ich muss ja vielleicht dazu sagen, ich war auch nie irgendwie mit Chirurgen zusammen. Das mag da vielleicht zu beigetragen haben. Aber also das war eigentlich immer wirklich sehr entspannt, sehr, sehr, sehr freundlich. Und ich hatte da jetzt irgendwie nie das Gefühl, mein Gott, da sitzt jetzt mein Chef vor mir. Mhm. Sondern das ist halt derjenige, der soll mir jetzt hier ein paar Sachen zeigen. Aber nicht irgendwie, dass ich da so ein riesen Hierarchiegefälle gehabt hätte. Also das muss man auch sagen, in wirklich fast allen medizinischen Sparten ist, also es ist nicht mehr so wie der Halbgott in Weiß, sondern das ist wirklich menschlich auch sehr nahbar, die Kollegen, die hier so in der Umgebung tätig sind.
Ja, also das habe ich auch in meiner Erfahrung, ich habe ja jetzt nicht diese Fabulatoren, die hatte ich ja noch nicht, aber im Bereich der Pflegeausbildung macht man ja auch die verschiedenen Praktika bzw. Pflichteinsätze, wo man durch die verschiedenen Bereiche in der stationären Langzeitpflege, ambulante Pflege und halt eben auch in der Akutpflege unterwegs ist. Und da merkt man auch, man ist auch super schnell per Du und auch mit dem ganzen Team hat man da eigentlich immer einen sehr, sehr guten Kontakt, halt auch sehr kollegial. Für mich war es auch, ich wurde immer schnell mit aufgenommen, ich habe mich da irgendwie als Teil des Teams gefühlt. Und ich glaube, das ist einfach ganz wichtig für den Lernprozess, weil wenn du da immer so als Außenvorstehender bist, dann kannst du auch das Wissen gar nicht so und die Praxis gar nicht so mitnehmen.
Das, also ich muss wirklich sagen, ich habe da wirklich großes Glück auch einfach gehabt mit den Praktika, die ich da in der Medizin gemacht habe. Die Leute, die mich da betreut haben, haben schnell gesehen, okay, der kann auch ein bisschen was. Und wenn du halt zeigst, okay, du kannst was, dann trauen die Leute dir halt auch zu, okay, du kriegst jetzt mal hier eigene Patienten zum Untersuchen. Also das musst du dann ja natürlich alles immer den Leuten dann vorstellen und dann müssen ja, die dann das nochmal quasi alles genehmigen, was man da so angeblich herausgefunden hat. Aber mein letztes Praktikum jetzt hier in der Notaufnahme in Ahaus, da bin ich dann halt einfach quasi dann rumgelaufen und habe mir mal geguckt, okay, welcher Patient ist jetzt als nächster dran, bin dann da hingegangen, habe mich vorgestellt, schönen guten Tag, Henning Kössers, Medizinstudent im letzten Abschnitt meines Studiums. Ich würde schon mal mit Ihnen hier anfangen, Sie so ein bisschen zu untersuchen, damit das jetzt gleich ein bisschen schneller geht und Sie nicht warten müssen. Und die Leute waren eigentlich immer eher positiv überrascht, dass dann jetzt schon jemand kam und sie untersucht hat. Und
das gerade in der Notaufnahme.
Dass es irgendwie voranging. Und dann habe ich ihn halt untersucht, habe die Laborentnahmen dann auch schon mal mir angeguckt, die EKGs, also die Untersuchung vom Herzen, mir immer dann schon mal angeguckt, geguckt, was da alles so zu finden ist. Habe dann meine erste Diagnose dann gehabt, mir dann einen von den Ärzten gekrallt und gesagt, so hier, Patient sowieso, kommt mit diesem und jenem Problem, dieses und jenes habe ich gemacht, das wäre mein Verdacht. Ich würde jetzt dieses und jenes empfehlen, dass wir weitermachen und das war einfach schön, weil du gesehen hast, okay, du hast jetzt was gemacht und das wird auch einfach wertgeschätzt und die Leute bauen darauf auf. Also das war nicht so,
es ist nicht so
Bill, Befunde für die Tonne, das machen wir jetzt alles nochmal selber und alles, was er gemacht hat, war sowieso völliger Blödsinn, sondern okay, das ist schon substanziell, was er hier gemacht hat und die Leute nehmen das ernst und das war wirklich ein schönes Gefühl.
Ich glaube auch, wenn man so dieses Gefühl hat, also wenn man einmal gemerkt hat, okay, das, was ich mache, darauf wird dann aufgebaut, dann macht man es ja auch nochmal 110-prozentig.
Man nimmt es ernst, genau.
Weil wenn man jetzt eine Aufgabe hat, wo man weiß, okay, da guckt am Ende eh nur jemand drauf und danach geht's weg, aber da geht es dann wirklich aktiv um einen Behandlungspfad, um Menschenleben, jetzt groß gesprochen. Und ja, ich würde nochmal versuchen, das Thema so ein bisschen zurückzuholen, weil wir jetzt gerade sehr in den Medizintalk verfallen, was ich gar nicht so schlimm finde, was wir auch gerne nochmal machen können. Aber ich würde jetzt gerne nochmal zum Thema Ostern zurückkommen und dich fragen, wie sehen so deine nächsten 3 Tage aus? Also heute und bis Ostermontag.
Ja, erstmal steht jetzt natürlich die Osternacht noch an. Wir hoffen mal, dass es trocken bleibt. Also es hat sich ja mittlerweile ein bisschen zugezogen. Ja. Ich hoffe, dass wir da trocken durch die ganze Veranstaltung kommen. Dann Ostersonntag feiere ich nochmal hier ganz normal die 9.30 Uhr Messe. Das ist ja die große Ostermesse. Und dann kommt noch Besuch. Mein Bruder Gerrit kommt mit seiner Freundin und kommt uns besuchen. Wobei ich den Verdacht habe, dass er gar nicht so sehr wegen uns kommt, sondern vor allem wegen des großen Osterfeuers. Wir haben ja hier in Wessum immer ein ganz großes Osterfeuer dann an Ostersonntag. Und die Feuerwehr hat das ja jetzt schon alles aufgebaut. Wir haben schon die ersten Aufnahmen auch von der Luftüberwachung gesehen. Und das ist ja immer eine ganz große Veranstaltung hier in Wessum, dieses Osterfeuer, wo mein Bruder wahrscheinlich dann eher dran teilnehmen möchte. Wir werden da ja von den Messdienern auch dran teilnehmen, selbstverständlich. Und ich muss dann tatsächlich da, wenn das Osterfeuer angezündet wird, erst nochmal mit dem Musikverein ein bisschen Musik machen. Und damit geht es dann tatsächlich auch Ostermontag dann weiter, weil Ostermontag ist ja die traditionelle Generalversammlung hier vom Schützenverein in Wessum. Mhm. Und da spielen wir dann vom Musikverein dann jetzt an Ostermontag dann auch bei der Generalversammlung und machen da quasi schon so die ersten Einstimmungsversuche für das anstehende Schützenfest.
Das ist wieder auch nochmal was Großes. Ostersonntag, gibt es noch eine Ostereiersuche bei euch?
Aus dem Alter sind wir raus. Also wir haben Ostereier, aber die stehen einfach in so einem Osternest auf dem Tisch und müssen nicht gesucht werden.
Da muss nicht mehr groß gesucht werden. Naja, also mein Osterfest sieht, um da jetzt einfach mal ganz blöd die Frage mir selbst zurückzuwerfen, sieht relativ ähnlich aus, nur dass wir heute Abend auch noch zum weltgrößten Zeltfest gehen.
Nee, und so.
Ja, ne? Man muss ja das Karpaten, darum geht's, das große Karpaten-Opening mitnehmen, auch mit Teilen von den Leuten, die heute am Messe dienen. Was ja einfach so die letzten Jahre ja immer wieder versucht wurde. Gerade auch nach dem Osterfeuer wurde es ja immer wieder angeheizt und nie richtig gemacht. Und ich bin eigentlich ganz froh, dass wir es heute hinkriegen. Da spielt die Zeitumstellung natürlich nicht gerade uns in die Karten. Aber mal schauen.
Wobei, ich bin ja ehrlicherweise super froh, dass die Zeitumstellung heute ist, weil deswegen ist es in der Osternacht heute gleich dunkel.
Also ja, das, okay. Dann, ja, aus dem Gesichtspunkt, ja. Ich denke nur an meinen Schlaf bis morgen früh, weil da geht es nämlich dann beim guten Katerfrühstück bei Oma weiter. Ja, und dann schließt sich auch schon abends das Osterfeuer an, wo wir uns dann ja auch wieder sehen werden, denke ich mal. Ja, der Ostermontag ist bei mir eigentlich gar nichts mehr. Das ist aber eigentlich auch, wir hatten sonst immer Ostersonntag bei der einen Oma, Ostermontag bei der anderen, was ja auch irgendwie schön war, aber ich finde, so diese Feste, auch gerade Weihnachten und so, sind doch irgendwann überladen. Mhm. Und dann wirklich nur diesen einen Termin zu haben, ist einfach für mich jetzt was richtig Schönes, weil dann, also ich freue mich da auch wirklich. Mit je älter ich werde, freue ich mich immer mehr auf diese Familienzusammenkünfte.
Aber da sieht man ja, je seltener etwas stattfindet, umso mehr kann man das wertschätzen.
Ja, zum einen das, aber ich glaube wirklich auch zum anderen hängt es bei mir so ein bisschen damit zusammen, dass ich einfach, also früher war es wirklich Weihnachten, Geschenke und heute ist es wirklich mehr dieses, noch Ostern, ne, dieses, man kommt zusammen, man sitzt da, man quatscht, man sieht die Leute halt einfach alle mal wieder. Mein Onkel bringt jetzt seine neue Freundin mit, das ist auch was, wo die ganze Familie gespannt ist. Also, ja, wenn du sonst nicht mehr so viel zu erwähnen oder wenn du noch was zu erwähnen hast, dann gerne jetzt.
Also ich denke mal, wir dürfen allen Leuten frohe Ostern wünschen und ich hoffe, ihr habt jetzt noch ein paar schöne Tage, wenn der Frühling jetzt auch anfängt, genau. Und es ein bisschen sonniger wird. Die Tage werden ja länger, die Uhr wird umgestellt, deswegen frohe Ostern und einen schönen Frühlingsanfang.
Genau, ich wünsche auch frohe Ostern gehabt zu haben. Ansonsten gebt dem Video gerne ein Like. Wenn ihr auf Spotify zuhört, dann folgt uns da gerne, gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung. Schaut auf YouTube vorbei, da haben wir immer noch mal das Videoformat dynamisch, jung, aktiv. Ansonsten hört gerne wieder rein, wenn es das nächste Mal heißt Altargeflüster. Dann seht ihr
die. Machen wir mit dem zweiten Teil der Messe weiter, habe ich gehört.
Genau, richtig. Dann kommt nämlich der zweite Teil der Messe, wo dann Anna wieder an meinem Platz sitzen wird und mit dir
spricht. Und ich wieder mich umziehe.
Genau. Und ansonsten wünschen wir euch wirklich einen schönen Frühlingsstart, hast du gut formuliert. Und dann macht's gut. Tschüss.